Kastanien, das ist vor allem Gastberufer. Ich bekam einige Punkte als Desiderata nach Hause geschickt, über die ich sprechen sollte. Halte ich mich nicht an diese Punkte, das sind Aktualisierung des Konzepts, mein Konzept über den Stand des Kapitals, insbesondere in die Erscheinungsformen Globalisierung und Neoliberalismus. Neoliberalismus ist keine Erscheinungsform, das ist eine pure Ideologie. Eine Erscheinungsform, die Globalisierung mag eine Erscheinungsform der Kapitalbewegung sein, aber nicht der Neoliberalismus. Interessant ist, dass man in nicht deutsch sprechenden Ländern einen Unterschied macht zwischen Liberismus und Liberalismus. Das, was hier unter Neoliberalismus läuft, heißt in den romanisch sprechenden Ländern Neoliberismus. Der Unterschied ist klar, der Liberalismus ist eine sehr, sagen wir, ehrenhafte Ideologie, ein sehr ehrenhaftes Ideal, in Deutschland vertreten von Wilhelm von Humboldt, Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Der Liberismus hingegen, das ist das, was vom menschlichen Kapitalismus herkommt, das ist also die Bezeichnung für die Ideologie oder Theorie des Kapitalismus, des Liberismus. Das wäre die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, dass jede Stadt einen Genius Loci hat, Loci auf Deutsch. Der Genius Loci hier ist wahrscheinlich auf der einen Seite die Porta Nigra, und auf der anderen Seite Karl Marx. Ich werde also mein Tribut dadurch zollen, dass ich ein paar Zitate von Marx einbauen werde, aber Zitate, die gewissermaßen gegen den Strich gehen, die gegen die marxistisch übliche Ableitung des Staats aus der Wertform des Kapitals. Eine Bemerkung zur Einleitung, viele von euch werden natürlich alle drei Bände des Kapitals gelesen haben, nebst alle Schriften von Marx, Zeitungsartikel. Ich stelle einen Preis zur Verfügung demjenigen, der mir zeigt, wo Karl Marx den Staat aus der Wertform ableitet. Ich habe es nirgends gefunden, diese berühmte Ableitung des Staats aus der Wertform. Aber vielleicht bekomme ich von euch eine Auskunft. Ich habe Schwierigkeit mit ihr und euch, denn ich gehöre doch zu Du-Kultur, die offensichtlich inzwischen nicht mehr existent ist. Also ich bitte euch um Verzeihung, wenn ich euch nicht mit Sie, sondern mit ihr anrede. Und die dritte Vorbemerkung ist, dass durch ein inzwischen relativ hohes Alter ich ab und zu, oder mir ab und zu etwas geschieht, was früher nicht üblich war, dass ich den Faden verliere. Wenn mir ein neuer Gedanke einfällt, dann verliere ich einfach den Anfang des Satzes und der Faden ist weg. Ich bitte euch um Nachsicht und mich nicht auf den Arm zu nehmen, wie vor etwa einem halben Jahr zu Berlin eine Frau machte in sehr freundlicher Weise. Sie kam zu mir, riss aus dem Kleid und sagte, hallo.
Also,
es gibt gerade in der amerikanischen Soziologie Strömungen, die geradezu das marxistische Ideal anknüpfen und meinen, der Staat läge im Absterben. Der Staat als Form Staat, als Organisation von der Gesellschaft sei nicht mehr notwendig. Am Anfang der 50er Jahre, ein Schwabe, der emigriert war nach Amerika, Adolf Berl, schrieb ein Buch betitelt Die Revolution des Kapitalismus im 20. Jahrhundert. Und in diesem Buch, das leider in Deutschland in diesem Buch führt er nicht nur die Macht der Corporation, sondern die Fähigkeit der Corporation, Gesellschaft zu organisieren. Er geht natürlich sehr stark, und ist sehr stark bedingt von der amerikanischen, US-amerikanischen Gesellschaft, in der viele Reproduktionsaufgaben gar nicht dem Staat zufallen, sondern gerade im privaten Kapital, Universitäten, Studien, Gesundheit, Eisenbahn und so weiter. Aber er meint, dass im Weltmaßstab Corporation, die großen internationalen Corporations, eine so große Profitmarge hätten, dass sie in der Lage wären, selbst die Gesellschaft ihre Position zu übernehmen. Also soll der Staat gerade im Zuge der vollen Entfaltung des Kapitals absterben, soll das Absterben des Staates die Folge der totalen Subsumption unter der Akkumulation sein, was so unter dem Stichwort totale Vermarktung des Lebens erfolgt. Oder haben wir mit einem anderen Problem zu tun? Wie ist es
Wenn Leute wirklich die Grenzen des Kapitals, das Absterben vom Staat, wenn wir unter vom Staat nicht etwa die normalen Staatsinstitutionen betrachten, also Bundestag, Bundesregierung, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, die Länder, die Gemeinden, sondern das, was ich als Institution bezeichnet habe, die institutionelle Form der Befriedung, der Gesellschaft der Befriedung, der Gesellschaft in zunehmender Zerrissenheit. Wenn die Sache so ist, wenn der Staat diese Funktion hat, ist das Kapital wirklich dazu in der Lage. Der produziert doch Zerrissenheit, der ist interessiert, das Kapital an Zusammennehmen, ist er dazu in der Lage oder ist die Frage anders zu stellen? Um diese Frage zu beantworten, scheint mir notwendig zu sein, immer noch bei der Kritik des normalen, sagen wir, Staates zu verweilen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, warum eine staatliche Organisationsform, jetzt rede ich von der Staatsform, nicht mehr von der Form Staat, die in ihrer Struktur ungefähr das Gegenteil ist von der Struktur der Fabrik vom Kapital, als die ihm adäquate Staatsform akzeptiert wird. Selbst das deutsche Kapital, selbst das italienische Kapital, nach der Periode des Faschismus aber haben erkannt, dass der bürgerliche Verfassungsstaat adäquate Form der Revolution eines kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft ist. Wie kommt denn das? Denn es müsste eigentlich umgekehrt sein. Bietet die Demokratie nicht gerade durch das allgemeine Wahlrecht, durch das Bestehen von Massenorganisationen die Möglichkeit, das ist Engels Traum gewesen, die Möglichkeit, dass eines Tages die abhängigen Massen, und das sind nicht nur die Arbeiter, das sind viele andere, die abhängigen Massen die Mehrheit bekommen und also ihre Forderungen durchsetzen. Das war der große Traum, die große Illusion von Engels, teils bedingt durch den Einfluss des Positivismus, des später Engels, teils entflammte sich seine Begeisterung an den Wahlerfolgen der SPD, damals im Kaiserischen Reich. Er kam sogar dazu zu sagen, dass die Bourgeoisie viel mehr Angst hätten vor den Wahlzetteln als vor den Gewehren des Proletariats. Ist es also so, dass diese Staatsform in ihrer Transparenz als eine adäquate Form des Kapitals ist? Denn das Kapital liebt doch die Transparenz nicht. Gerade die wichtigsten Entscheidungen fallen in geschlossenen Gremien. Wie kommt denn, dass das Kapital sich erkennt? In eine parlamentarische Demokratie, in eine Demokratie überhaupt. Nicht, dass die Demokratie als solche gewissermaßen belanglos wäre. Die bürgerliche Demokratie hat zum Beispiel etwas geschafft, was keine andere Klasse bis jetzt, auch keine andere politische Bewegung geschaffen hat. Die Transparenz des Machtwechsels zum Beispiel. Und dass diese Transparenz eine Fiktion ist, das ist die eine Seite. Aber sie hat auch ihre eigene Realität. Wenn die Wahlen kommen, wissen wir, warum Kohl entweder bleibt oder geht. Und wenn jetzt der Parteitag der SPD stattfindet, da vielleicht etwas Dunkleres ist im Gange, dann wissen wir, warum Lafontaine oder Schröder Parteichef geworden ist. Während der Machtwechsel nehmen wir etwa an, in der kommunistischen Partei, klassisch, oder in der Sowjetunion, sich vollzog, wie die Papstwahl in dem Verließen des Vatikans zu Rom. Niemand weiß, was passiert. Man weiß nur, dass einfach mal ein Papst da ist. Und das war die Form des demokratischen Zentralismus, dass innerhalb des Zentralkomitees wurde eine Entscheidung getroffen, die einfach dem erstaunten Publikum überstürzt wurde. Auf einmal wusste man, dass Khrushchev Generalsekretär der Partei wurde. Warum? Durch welche inneren Kämpfe? Es gab auch inneren Kämpfe. Durch welche Fraktionierung? Das hat man nie erfahren können. Diese Transparenz ist zweifellos ein wertvolles Gut. Aber warum denn die Symbiose nicht mit dem Staat allgemein, sondern mit dem bürgerlichen Verfassungsstaat, mit seiner demokratischen Struktur? Und da muss man sich überlegen, was in Wirklichkeit dieser Verfassungsstaat ist. Und es steht fest, es ist eine Erfindung, eine geniale Erfindung der Bourgeoisie. Eines steht fest, der bürgerliche Verfassungsstaat hat Charakteristika entwickelt, die mit den alten autoritären oder autokratischen Staaten nichts zu tun hat. Das ist natürlich durchaus der Fall. Aber das reicht nicht aus, um das zu erklären, warum diese Adäquatheit. Mir scheint, dass eigentlich geniale Erfindung der Bourgeoisie nicht etwa die Entdeckung der Demokratie gewesen ist. Erst auf der einen Seite zweifellos die Entdeckung des Prinzips Konstitutionalität. Das Prinzip Konstitutionalität bedeutet die Überwindung des Absolutismus. Die politische Macht ist an die Gesetze gebunden, ist an Regeln gebunden. Wie die Regeln aussehen, die davon der Macht selber bestimmt wird, das ist eine andere Frage. Aber sie sind an die Regeln gebunden. Diese Regelhaftigkeit des politischen Prozesses merken wir darin, dass wir zwar wissen, dass bestimmte Gesetze veranlasst werden von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, sagen wir vom Bundesverband der deutschen Industrie, aber der Bundesverband der deutschen Industrie von sich aus ist nicht in der Lage, allgemein verbindliche Gesetze zu erlassen. Das muss der Bundestag machen. Das ist das Prinzip Konstitutionalität. Anscheinend sind viele Kapitalistenkräfte immer auf den Sprung, dieses Prinzip zu verlassen. Historisch ist es schon einmal geschehen, mehrfach geschehen, in Italien, in Österreich, in Deutschland, in Griechenland, in Chile. Aber es ist immer, haben wir immer mit der Rückkehr zu dieser Konstitutionalität zu tun. Und dann sehe ich allerdings die eigentlich geniale Erfindung der Bourgeoisie in ihrer Fähigkeit, institutionell zwei Dinge zu koppeln, die miteinander im Widerspruch stehen. Auf der einen Seite die Massenpräsenz in der Politik, das allgemeine Wahlrecht, gekoppelt mit der Negation der Massenpräsenz, gekoppelt mit dem Ausschluss der Massen aus dem politischen Entscheidungsprozess. Das ist der springende Punkt der Sache. Es ist gelungen, institutionell zwei Größen, zwei Kategorien zusammenzufassen, die ineinander widersprechen. Die Massen entscheiden, wer politische Macht ausübt, selber können politische Macht nicht ausüben. Es ist also ein in diesem Falle negatives, dialektisches Verhältnis zwischen Präsenz und Absenz. Gerade wir alle, die wir in der Lage sind, dem Bundeskanzler zu bestimmen, sind nicht in der Lage, die Richtlinien der Politik zu bestimmen. Das macht der Bundeskanzler. Wahrscheinlich auf der rein staatspolitischen Ebene konkretisiert sich dieses Prinzip in dem berühmten, euch allen bekannten freien Mandat. Das freie Mandat ist nichts weiteres als ein Freibrief an die Abgeordneten, zu tun, was sie wollen, ohne Rückfragen, ohne dass eine Rückfrage stattfindet. Ihr müsst den berühmten Brief von Burke seinen Wählern lesen, wie er sagt, also ihr habt mich gewählt, danke euch, aber jetzt Schluss mit euch, jetzt mache ich, was ich will. Und das ist der Sinn des freien Mandats. Und das ist auch der Grund, warum das imperative Mandat nicht akzeptiert werden kann von dieser Seite. Denn das imperative Mandat würde durch die Rückkoppelung an die Wählerschaft genau das mühsam zusammengekettete des Widerspruchs wieder auseinanderreißen. Also, mit anderen Worten, wir haben nach wie vor mit einer konstitutionellen Ordnung zu tun. Der Kanzler bestimmt in eurem Grundgesetz die Richtlinien der Politik. Ob er sie wirklich bestimmt oder ob er seinerseits bestimmt wird, das ist eine andere Frage. Der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Aber er kann ja durch den Wunsch des Volkes ausgewechselt werden. Was findet also statt, diese Demokratie? Ein Machtwechsel innerhalb des Kreises von kleinen Führungsgruppen wie Moskau, in Deutschland ist es nicht üblich, in romanisch sprechenden Ländern nennt man das die politische Klasse. Alles vollzieht sich innerhalb der politischen Klasse. Also was ist das? Das, was als Liberaldemokratie sich ausgeht. Das Geheimnis der Liberaldemokratie ist im Grunde etwas anderes zu sein, eine konstitutionelle Oligarchie. Das, was wir haben, ist eine konstitutionelle Oligarchie. Und die Frage, von der wir stehen, ist nicht, ob der Staat nach wie vor das Sagen haben wird, ob der Staat nach wie vor in der Lage sein wird, auch künftig ein entfesseltes Kapital an die Regulation zu ketten, sondern ob nicht dieses entfesselte Kapital doch im Sinne der Marx'schen Formulierung es notwendig hat, eine anders geartete politische Form zu entwickeln, um die Organisation der Weltmarktgesellschaft, der nunmehr zum Weltmarkt aufgestiegene Gesellschaft, bringen. Ist es also nicht so, dass wir uns die Frage stellen, nicht etwa, was passiert, wie wird der nächste Staat aussehen, sondern wie wird die Struktur der neuen politischen Form aussehen? Der Staat stirbt ab, natürlich, der Nationalstaat, vermutlich, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber er stirbt vielleicht ab. Aber wenn die Regulation zum Schutze der Kapitalreproduktion eine Notwendigkeit ist, wie Marx meint, so wird das entfesselte, internationalisierte, globalisierte Kapital schon die richtige Organisationsform finden. Und das steht sehr zu vermuten. Sie wird zweifellos oligarchisch sein. Ob sie nach wie vor sich orientieren wird an der bürgerlichen Konstitutionalität, das sind ja die Fragen erlaubt. Ralf Dahrendorf hat interessanterweise in Italien ein Interview gegeben, das in der deutschen Presse nicht erschienen ist. Ich weiß nicht warum. Und angesichts der Weltmarktgesellschaft, er braucht das Wort nicht, das spricht von der Welt, sich vollziehenden neuen Situation, meint er, er nehme nicht an, dass ein neuer Faschismus entstünde, aber er hielte die Entwicklung von autoritären Staatsformen für unumgänglich, um die große Krise zu meistern. Denn die Krise liegt ja nicht nur etwa in der krisenhaften Bewegung des Kapitals, auch da sind einige Zweifel angebracht. Ich neige ja zur Ansicht, dass die zyklische Krise auch ihre historische Phase hinter sich gelassen hat, dass das Kapital unter einer endemischen Krise leidet. Das heißt also, dass die Wiederankurbelung der Akkumulation, die immer das Charakteristische war für die zyklischen Krisen, zwar stattfindet, aber nur auf der einen Seite, nämlich auf der Seite des Kapitals und nicht auf der Seite der Arbeitskraft. Mit anderen Worten, die zyklische Krise führte historisch immer zur Abflachung der Akkumulation, zur Arbeitslosigkeit und dann aber zur Wiederankurbelung der Akkumulation und zur Wiederreihung einer quasi Vollbeschäftigung. Jetzt aber stehen wir vor einem neuen Phänomen, die Produktivität steigt, die Erträge steigen, das Kapital, der Akkumulationsprozess beschleunigt sich und die Arbeitslosigkeit verschwindet. Es kommt also zur Bildung und da beginnt die praktische Seite, zu lösen hat. Es kommt zur Bildung nicht mehr, nicht nur einer Klassentrennung, bei der vielleicht das historische Protestpotenzial oder Rebellionspotenzial wieder entdeckt, wieder werden kann, sich wieder entwickeln kann. Viel schlimmer im Sinne, viel härter und viel schwieriger zu lösen ist die Entstehung der überflüssigen Bevölkerung. In den letzten Seiten des ersten Bandes des Kapitals spricht Marx davon, die redundante Bevölkerung. Das Kapital schafft nicht nur eine Reservearmee, sondern schafft auch Bevölkerungsgruppen, die für den Markt und für die Produktion überflüssig sind, die aus der Produktion und aus dem Markt herausfallen. Und das sind nicht nur die Arbeitslosen in den Wirtschaften. Wir wissen nicht, wie die berühmte Weltgeschichte sich weiterentwickeln wird angesichts einer schon sich vollziehenden Etablierung der Weltmarktgesellschaft mit Milliarden von Menschen, die außerhalb des Weltmarktes stehen und leben und dahin vegetieren. Die sogenannte westliche Welt, die zivilisierte Welt, die kapitalistische Welt, die Kulturwelt, die in der Lage ist, mit diesem Problem, mit den Formen der tradierten Politik fertig zu werden, da möchte ich ernsthaft bezweifeln. Es mag also sein, dass der Verfassungsstaat, dass die Politik des Verfassungsstaates gewissermaßen sich selber ad absurdum führt, dass auf einmal gegenüber dem Chaos des Marktes ein sich sehr oberflächliches Zeichen dieses Weltmarktchaos haben wir in den Auf und Ab der Börsen zurzeit an sich nichts Besonderes, wenn man bedenkt, von uns aus gesehen nichts Besonderes, wenn man bedenkt, dass, also ich rede jetzt Italienisch, in Italien sagt man, es werden Milliarden verbrannt, Börsengeschäfte, die Börse sinkt, also es werden Milliarden verbrannt und 30 Tage später, wie Phoenix aus der Asche, sind die Milliarden wieder da. Das ist also nicht das Problem. Das chaotische Moment kommt eben in der Tat darin, dass dieser Weltmarkt keine Regulation vorläufig kennt. Ich habe jetzt neulich in einer Zeitung den auf eines englischen Börsenmannes, wahrscheinlich sehr reich, der sprach immer von Milliarden, fünf Sterne, muss sehr reich sein. Er meinte, er sehe eine restlose Chaos-Situation zu kommen, man sei nicht mehr in der Lage, den Kapitalfluss in der Welt überhaupt unter Kontrolle zu haben. Und da eben ist die Frage, was für eine politische Form in die Lage versetzen kann, nicht nur diesen chaotischen Markt in die Regulation wieder zu nehmen, sondern auch den Druck der massenhaften Ohnmacht, das ist eine Ohnmacht, außerhalb des Marktes aufzufangen. Das wäre mein Beitrag zur politischen Politik und jetzt käme also die Zukunftsperspektive. Die Zukunftsperspektive hinge mutmaßlich mit der Fähigkeit, ob in gleich wie geartete Organisationsform, darüber lässt sich viel streiten, ob es möglich sein wird, dass doch der latente Protest einmal zu einer bewussten Rebellion wird, die radikale Änderungsforderungen stellt. Wir wissen nicht, ob das möglich ist. Diejenigen, die meinen, prophezeien, die Prognose stellen zu können, radikale Veränderungen der Gesetze seien nicht mehr möglich, gerade in dieser chaotischen Situation, gerade weil die Ohnmacht sie nicht organisiert kann, sie kann höchstens losbrechen und zerstören. Wer also prognostiziert, dass um ein altes, althergebrachtes, nicht mehr gebräuchliches Wort zu verwenden, dass also revolutionäre Situationen in der Weltmarktgesellschaft nicht mehr möglich seien, der hat nicht gemerkt, dass die berühmte Mauer von Berlin gefallen ist. Ich erkläre es. Das hat mit Berlin nichts zu tun, das hat mit der Mauer nichts zu tun, das hat mit der Sowjetunion nichts zu tun, das hat mit dem Bestand zu tun. Lest euch als Trost für alle guten Deutschen, die Mauer von Berlin ist ein weltgeschichtliches Ereignis geworden. Selbst wenn ein Film kritisiert wird in der Filmkritik in England, in Frankreich, in Italien, sagt, der Regisseur hat nicht gemerkt, dass die Mauer von Berlin gefallen ist. Das ist die beliebteste Kritik. Was hat die Mauer bedeutet? Die Bankrotterklärung aller Prognosefähigkeit der Humanwissenschaft. Wir sind nicht mehr in der Lage zu wissen, was geschehen wird. Denn keiner von uns war in der Lage, nicht mal zu erahnen, dass Ende 1989 die DDR verschwunden wäre. Keiner von uns war in der Lage zu denken, dass die Sowjetunion nicht etwas zusammengebrochen wäre und sich auflösen würde. Eine Bankrotterklärung, die zugleich auch mit dem Prinzip Hoffnung verbunden ist. Denn wenn niemand weiß, ob eine revolutionäre Situation entstehen kann, ist sie nach wie vor denkbar. Wenn das Wissen nicht vorhanden ist, dann bleibt das Prinzip Hoffnung möglich, offensichtlich. Und von da aus gesehen, vielleicht soll man sich überlegen, was das ist, was subversive Praxis genannt wird, das du mir unterstellt hast. Ja? Es ist wirklich eure Aufgabe darüber. Erstens muss man zwei Dinge berücksichtigen. Erstens muss einer davon, eine Aufforderung zur Subversion, eine Aufforderung zur Negation des Bestehenden ist eine schöne Sache, aber nicht jeder ist mit der Aufforderung einverstanden. Und zweitens müsste man etwas tun, was sehr häufig vergessen wurde im Laufe der zuweilen trübseligen Geschichte linker Bewegungen, revolutionären Bewegungen. Man hat sehr häufig vergessen, sagen wir jetzt schlicht gesprochen, zu fragen, ob die Massen auch die Emanzipation wollen. Das heißt, man hat sehr häufig vergessen, sich nach den Bedürfnissen der Massen zu richten. Vielleicht beginnt die Subversion, ich spreche jetzt nicht pro Dorn, sondern gerade gegen mich jetzt mal, vielleicht beginnt die Subversion nicht etwa damit, dass man das Kapital vom Markt liest, damit das inzwischen obsolet gewordene Schriften wieder verlegt, wie die FAZ meint, am Bedarf vorbei, meine eigene Schrift natürlich, sondern dass man vielleicht sich etwas kümmert um die berühmten, um das berühmte revolutionäre Subjekt, von dem immer wieder die Rede war, ohne dass jemand, der davon sprach, sich jemals der Mühe unterzogen hätte, mit diesem revolutionären Subjekt auf der Altersebene zu sprechen. Vielleicht ist das natürlich ein banaler Schluss, aber manchmal ist die Banalität inhaltsreicher als tiefsinnige Bemerkungen, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass etwas durch Tiefe verflacht wird. Hegel sprach von der seichten Tiefe, also eine banale, Ton für die oberflächliche Bemerkung. Vielleicht beginnt der Weg zum Gespräch mit diesem undefinierbaren Massensubjekt damit, dass man als Student des Abends nicht in die Studentenkneipe geht, sondern in die Kneipe geht, wo das Volk geht, in sein Bier oder sein Wein trinkt. Und nicht etwa mit denen zu diskutieren, sondern um geduldig zuzuhören, wo das Wichtige. Eine Emanzipationsbewegung, die sich nicht kümmert um die Alltagsbedürfnisse derjenigen, die nicht nur emanzipiert werden sollen, die sich emanzipieren wollen, ist substanzlos. Das ist das eine. Das andere Punkt ist das, was du erwähnt hast, in der halbnächtigen Fahrt zu dieser neuen Universität. Die berühmte Organisationsfrage. Wenn ich mich erinnere, soll man eine Partei gründen oder die Partei hat zwei Positionen. Die Partei kann Partei nehmen. Marx und Engels sprachen von der Partei im großen historischen Sinne und daraufhin hat man wiederum ein typischer Fall von Missinterpretation gesagt, also schon Marx und Engels hätten von der Partei gesprochen. Nein, sie meinten sich selber. Denn als Engels meinte, dass Marxens Kapital endlich in der Sozialdemokratie gelesen wird, meinte Engels, sagte Marx, die Partei im großen historischen Sinne, das sind wir, meine Schriften, das sind Bewegung gesetzt. Das ist der Marx und nicht der Sozialdemokratie. Aber die Partei, gefasst als politische Organisation, hat ein eigentümliches Schicksal. Wie kommt denn das immer wieder, gerade auf der kommunistischen linken Seite, Parteien noch neuen Typus entstehen, die kurz darauf in das Fahrwasser der Partei in einen Typus geraten? Offensichtlich ist die Partei als Organisationsform gebunden an bestimmte Kommandostrukturen, die übrigens Teil auch ein Abklatsch sozusagen des bürgerlichen Staates sind. Parteien, die in die Institution des bürgerlichen Staates sich begeben, werden allemal Parteien des bürgerlichen Verfassungssystems. Es ist nichts daran zu ändern, das zu Partei. Aber das ist nicht das Wichtigste, wie man das nennt, wie es strukturiert ist. Wenn ich sage, selbst Parteien neuen Typus geraten in das Fahrwasser der alten Parteien. Ein geradezu ruhmreiches Beispiel ist die Verwandlung, die Metamorphose der Grünen Partei der Bundesrepublik. Rotationsprinzip und keine Führungsgruppe und was weiß ich. Und Joschka Fischer spricht und dann sagen ja. Ja, so ist das der letzte Kongress gewesen. Soweit ich von der Presse informiert bin. Also was ist also das eigentliche Problem? Brecht würde sagen, das ist das einfachste Problem, das so schwierig zu lösen ist. Eine Bewegung, die sich organisatorisch fassen will, um eine emanzipierte Gesellschaft, die berühmte Gesellschaft der Frauen und Mädchen, anzumessen, muss auch innerhalb der eigenen Struktur diese emanzipierte Gesellschaft bewegen. Anders gesagt, wir müssen eine Organisationsform erfinden, entdecken, in der es möglich ist, organisatorische Arbeit zu leisten, ohne dass hierarchische Strukturen, ohne dass Kommandozentralen entstehen. Wenn die Emanzipation das Ziel einer Bewegung ist, muss die Emanzipation auch das Organisationsprinzip der Bewegung selber sein. Und das ist das Einfachste, das so schwer eben zu machen ist. Das ist das eine. Das andere wäre ein Ausweg ins Utopische. Subversive Arbeit, so wie ich es meine, ihr wisst ja, das sage ich nicht, nein, ihr wisst das nicht, du weißt es ja. Unter Subversion verstehe ich immer so landläufig, unter subversives Element und so weiter, subversive Elemente und Terror und so weiter. Unter Subversion, ich halte mich an das lateinische Wort, unter Subversion verstehe ich eben die Umwälzung. Ich habe in diesem Buch, in der Vorlesung über Subversion erklärt, dass das Motto der Subversion ist, das von Marx, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch geknechtet, sein Verlassen, sein fängliches Wesen ist. Das ist die Subversion. Ich habe auch erwähnt, die lexikalische Unterscheidung, Wort oder Begriff, Ausdruck Subversion in einem deutschen Lexikum, Ausdruck Subversion in einem italienischen Lexikum. In einem deutschen Lexikum liest man Umsturz, Zerstörung. In einem italienischen Lexikum liest man unter Subversion Umsturz, Zerstörung, Innovation. Und das ist der Sinn der Subversion. Denn es wäre die größte Innovation, wenn es gelänge, das zu erreichen. Diese Utopie zu realisieren, eine Organisation, die angeht gegen die Macht, das muss man sich überlegen, das ist das Einfachste und das Schwierige ist, ohne selber Machtstrukturen zu entwickeln. In diesem türkischen Gespräch, wo ist das denn, der mir geschickt wurde, zwischen Mandel und mir, war das einer der kritischen Punkte. Er kam immer mit dem alten Argument, die Macht des Gegners, des Feindes, sagt er natürlich, die Macht des Feindes sei so stark, dass man eine Gegenmacht bilden soll. Ich sage, in dem Moment, in dem die Gegenmacht steht, in der Form, in der spezifischen strukturierten Form der Macht, ist die Emanzipation schon verloren. Und da kommt man und sagt, das sei eine Utopie. Und da beginnt vielleicht eine subversive Arbeit in der Orientierung dieser Utopie. Und mir erscheint es, dass ich jetzt, was ich sage, es gibt eine fixe Idee von mir, das sage ich ohne Schwierigkeiten, das ist eine fixe Idee von mir. Und im Laufe der letzten Jahre ende ich immer mit dieser fixen Idee, dass nur mal die fixen Idee. Das nehme ich als einen Unterschied ausmacht, in seinem eigenen Leben, in der Familie, in der Schule, in der Fabrik, in der Gesellschaft, im Alltag, bis zu den höchsten Formen der Kultur. Es macht einen Unterschied, ob man sich orientiert an dem sogenannten historischen Gesetz, dass es immer Über- und Unterordnung gibt, dass es immer Herrscher und Beherrschte gibt, dass es immer Regierende und Regierte gibt, oder ob man sich auch im Alter orientiert an der Utopie einer Gesellschaft von Freiheit und Gleichheit. Fangen wir also an, uns an diese Utopie zu orientieren. Und wenn man das macht, ist der Anfang gemacht, nur der Anfang das Wichtigste, wie wir das machen. Ich weiß nicht, wo das hier entstanden ist. Ich war ja nicht da. ab und zu kaufe ich eine deutsche Zeitung, ab und zu, und ich rede immer von Standort Deutschland, Standort Tübingen, Standort Trier vielleicht. Ich bin da hier so schön als überfragt. Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber was heißt der Standortpolitik, wenn es nicht möglich ist, das Kapital dazu bringen, dass er auf sein eigenes Prinzip verzichtet, nämlich dort zu investieren, wo Profite entstehen. Denn das ist ja sein eigenes Gesetz, seine eigene Gesetzmäßigkeit. Ich kann einem Kapitalisten keinen Vorwurf machen, wenn er in Berlin 2000 Plätze schließt, bei Siemens und in China eine Fabrik aufmacht. Das ist sein gutes Recht gewissermaßen. Aber ob da die Globalisierung nicht Entgrenzung bedeutet, da habe ich einige Zweifel. Es ist wirklich so, dass eine Ausschufung stattgefunden hat in letzter Zeit. Und das merkt man eben in der Unkontrollierbarkeit des Kapitalflusses. Das wird demnächst in Europa noch stärker werden, weil in Europa, ich weiß nicht, glaube ich, im nächsten Jahr, der Kapitalfluss völlig liberalisiert wird, wie es heißt, also entgrenzt. Und schon im kleinen europäischen Rahmen wird es wahrscheinlich zu unklaren Verhältnissen kommen. Da weiß man überhaupt nicht mehr, wo das Kapital hinfließt. Und das ist eigentlich, das gehört auch zur Globalisierung. Das, was den Nationalstaat so mächtig macht, als Kontrollinstanz, als Regulationsinstanz, eine chaotische Kapitalbewegung, war eben die Tatsache, dass es auch eine Standortgebundenheit des Kapitals war. Aber du kannst, du kannst einfach nicht die Liberalisierung der Märkte, das Prinzip verkünden und zur gleichen Zeit verhindern wollen, auf gesetzlichem Wege, dass das Kapital exportiert wird. Und dieses Kapitalexport ist die an sich doch ursprüngliche Form der Globalisierung. Ich betrachte das Wort Globalisierung, ich habe es ja auch etwas problematisiert, also als Ideologie. Globalisierung ist ein Terminus, der eigentlich nichts bezeichnet und alles meint. Nicht wahr? Denn Globalisierung zum Beispiel meint, einen Weltmarkt hergestellt zu haben, der gar nicht vorhanden ist. Denn der Weltmarkt, der wirklich funktioniert, ist eigentlich beschränkt auf vielleicht auf eine Milliarde Menschen, ich weiß nicht, ein wirklicher Weltmarkt. Alles andere sind Zusatzmassen, die dazu kommen und wie gesagt, praktisch eigentlich auf den Markt rausfallen. Also wie gesagt, ich kann es nicht genau, nach meiner Auffassung finden diese Entgrenzung statt. Und es gibt natürlich, es gibt immer wieder den Versuch, vorläufig der Nationalstaaten, auch des Europäischen Rats zum Beispiel, da einzugreifen. Obwohl der Europäische Rat geradezu ein Beispiel ist, der Ministerrat zu Brüssel ein Beispiel ist für die neue politische Form, die rübergesucht wird. Der Ministerrat von Brüssel unterliegt keinerlei Kontrolle, keinerlei bürgerlich-demokratische Kontrolle. Man weiß nicht mal, was sie beschließen. Sie beschließen es einfach. Ja. Sie haben zwar Komitees, man redet von einer Komitologie, Komitees links und rechts, die sie beraten und bremsen, aber es sind keine Komitees, die im Sinne einer bürgerlichen Demokratie zustande gekommen wären. Aber wie gesagt, selbst der Europarat ist bis jetzt nicht in der Lage gewesen, einen Kapitalexport in andere Länder, in nicht-europäische Länder zu verhindern. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Mir scheint es, das, was du sagtest, das ist wahrscheinlich der Versuch, noch etwas zu retten. Ich will nicht sagen, die Augen vor einer Wirklichkeit zu schließen, aber zu versuchen, diese Wirklichkeit so zu interpretieren, dass sie vielleicht noch unter Kontrolle zu bringen ist. Aber ich glaube, sie ist mit diesen alten politischen Machtstrukturen ist sie nicht so ohne weiteres unter Kontrolle. Man kann natürlich sagen, wenn dem so ist, dann würde ich einen anderen Einwand durchaus beachtlich finden. Ist das nicht so, dass dann die Aufgabe der Linken wäre, die Verfassung zu schützen, die Konstitutionalität zu schützen? Könnte man ausschließen. Das haben im Laufe der Entwicklung auch die ganze weite Teile des antifaschistischen Impulses kamen daher. Wenn schon die Verfassung kaputt gemacht wird von dem Faschismus, dann müssen wir die Verfassung schützen. Nun, nichts dagegen. Das sind Positionen, die ich wirklich, nicht nur Diskussionen, die ich völlig akzeptabel. Das ist nicht meine Position. Aber das ist eine ernstzunehmende Position. Ich bin zum Beispiel keineswegs der Ansicht, dass Reformisten zum Beispiel Renegaten seien. Wer der Ansicht ist, wer ernsthaft der Ansicht ist, dass keine Möglichkeit mehr besteht, die Gesetze radikal zu verändern, der hat gut sein Reformist zu bleiben. Das ist ein gutes Recht, nicht nur. Er hat wirklich zu versuchen, aus dem Schlechten noch etwas Gutes herauszuholen. Aber schlecht bleibt es natürlich. Aber nur mit dem Schluss der Verfassung hat es einen besonders beliebten Wenden. Lassalle hat ein Wort geprägt, das vielleicht berücksichtigt werden sollte. Eine Verfassung, sagt er, die gerettet werden soll, ist schon tot. Denn wenn eine Verfassung gerettet werden soll, so bedeutet dies, dass der allgemeine Konsens nicht mehr vorhanden ist. Dass also Kräfte aus der Verfassung, auf der Verfassungsliebe herausfallen. Aber wie gesagt, die Subversion besteht nicht darin, dass man anfängt jetzt, dass man in die abstrakte Negation wiederfällt und sagt, dieser Staat muss weg. Die Subversion muss schon auf Leichenzonen kommen. Und vor allem muss sie eine Qualität behalten, die in dem allgemeinen Zeitgeist anscheinend immer mehr verloren geht. Sie behalten den richtigen Gebrauch der eigenen Vernunft, des eigenen Intellekts. Sie muss also vermeiden, in den Breit der Freundschaft und der Begeisterung, der negativen Begeisterung zu fangen. Das ist also eine Aufforderung geradezu kantischen Ursprungs. Die Subversiven unter euch fordere ich auf, ihr solltet den Mut haben, das berühmte Wort euch des eigenen Verstandes zu bedienen und nicht etwa bestimmte Utopien aufzubauen. Sieht daran, wenn das Wort gestattet ist, ich glaube, das ist nicht mal ein wissenschaftliches Wort, aufzugeigen heißt es, ja. Sondern nüchtern zu bleiben. Vielleicht ist das etwas, was sehr häufig gefehlt hat, die Nüchternheit der Betrachtung. Sie eine Illusion hingeben. Du willst was sagen.
Nein. Sie haben vorhin mit der Aufforderung zur Subversion auch die Frage verbunden, wollen die Massen emanzipiert werden?
Ja.
Ich möchte die Frage an Sie zurückrichten, welche persönlichen Erfahrungen haben Sie denn heute? Haben Sie den Eindruck, wollen Sie das? Es erscheint ja ein wenig Skepsis in der Frage.
Ich bin nicht skeptisch. Ich habe erst die Frage gestellt und zweitens, das ist gerade das eigentliche. Es ist unmöglich zu sagen, die Massen wollen die Emanzipation, dann wollen nicht die Emanzipation, die Massen wollen beide. Die Massen wollen Wohlstand, sie wollen ein ruhiges Leben haben, aber sie wollen auch, ich habe es einmal anders formuliert, ich werde Ihnen sagen, hat nicht ein jeder kleiner Angestellte, ein jeder Arbeiter, gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber dem Abteilungsleiter, ein jeder Student gegenüber dem Prof nicht einmal den Wunsch gehabt, ihm einen Fußtritt in den Arsch. Das ist das Emanzipationsbedürfnis. Und das ist etwas, was radikal vorhanden ist in allen Menschen. Allerdings, das ist etwas, was durchaus aufgekauft werden kann. Allerdings, mit dem Wohlstand. Und das weiß ich nicht wie. Ich kenne nur, wie man früher sagte, meine soziale Basis. Meine soziale Basis weiß, dass ich die Emanzipation bin. In Italien ist sie etwas solid, die soziale Basis. Aber in Berlin ist die soziale meine soziale Basis nicht ganz solid, das waren die Autonomen zu Kreuzberg, denke ich. Etwa ein Drittel meines Zuhörer waren die Autonomen von Kreuzberg in Berlin. Aber immerhin, gar nicht Vorlesung rein, das war sehr wichtig. Also das ist eine Frage, die nicht theoretisch zu klären ist. Man kann eine Theorie der Massenemanzipation entwickeln, aber man hat damit noch nicht wirklich festgestellt, ob das Bedürfnis vorhanden ist. Also, gut, Subversion, aber ich sagte, zu fragen, wollen die Massen die Emanzipation? Auch in der spezifischen Form, Emanzipation ist ein leeres Wort, was für eine Emanzipation wollen sie? Das ist auch wichtig zu wissen. Bedeutet der vorhin erwähnte Fußtritt in den Arsch, übrigens ein Wort von Marx, nicht von mir, Fußtritt in den Arsch bedeutet dies, dass sie einen anderen Abteilungsleiter haben wollen, dass sie selber Abteilungsleiter werden wollen oder dass sie keine Leiter mehr haben wollen. Das ist der springende Punkt. Ich sage ein Wort von Marx, weil zwar man meint, vor allem die französischen Strukturalisten, also die Scherb und Freunde meinen, also spricht von Marx, Antihumanismus, der Mensch würde bei Marx keine Rolle spielen, seine Strukturen, die sich bewegen, darüber gleich ein kritisches Wort, während Marx einen Brief an Engels schreibt, die ganze Scheiße hört nur dann auf, wenn das Proletariat dem Kapital ein Vorschritt in den Arsch versetzt. Deshalb den Fall verloren, was wollte ich sagen am Anfang, vor dem Vortritt? Gut, auf jeden Fall, da muss man also tatsächlich ein Ausdruck von Marx machen. Aber das sind Sachen, die im Vorlauf zu sogenannten Praxis schon mal ausgedacht werden müssen. Eine andere Aufforderung an die, dass eine gesellschaftliche Bewegung wirklich gegenständlich sein will, sich vergegenständlich wirklich sein will, etwas erreichen will, die aber auf das bloße Vorhandensein und Agieren pocht, ohne sich Gedanken zu machen, dass es zum Scheitern verurteilt wird. Oder viel schlimmer, ne? Nicht so, sie bricht sogar die Idee, die dahinter steckt, vielleicht historisch zum Scheitern. Anders gesagt, ohne das Nachdenken gewissermaßen ist Subversion keine gesellschaftlich relevante Kraft, sondern eine Altersbeschäftigung, ein Privatvergnügen, ist so schön subversiv zu sein. Mit anderen Worten, ich war in Bochum und da las ich die Parole, hört auf zu studieren, fangt an zu denken, dann habe ich das verehrte Publikum gefragt, wie kann man anfangen zu denken, wenn man nichts im Kopf hat? Man muss doch etwas fest rezipieren, um denken zu können. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der ohne was gelesen oder gehört zu haben, anfangen würde zu denken. Was dabei heraufkommt, ich weiß nicht, also Gedanken. Also anfangen zu denken bedeutet anfangen auch intellektuell zu arbeiten. Und das ist offensichtlich heutzutage ein schwieriges Geschäft geworden. Man hört immer wieder, kein Mensch würde Bücher lesen, weil das für euch gibt, das nicht weiß. Aber auf jeden Fall, das ist ein richtiges professorales Schlusswort. Fang das an, aufzustudieren. Also es kommt natürlich darauf an, was man in anderer Weise, aber ich habe doch einige Zweifel an dem, was Sie sagen. Wenn ich an Agnelli denke, dann möchte man wissen, von wem Agnelli sich unterdrückt fühlt. Jetzt fühlt er sich von Schumacher unterdrückt, weil er diese blöde Feier gemacht hat und der Ferrari ist, aber sonst, Agnelli ist ein souveräner Mensch, fühlt er sich unterdrückt. Er hat neulich gesagt, es gäbe nur eine Macht, die ihm Einhalt gebietet wird, sei der Tod. Ja, dagegen ist er Macht. Die Ambivalenz, die sehe ich anders. Und das ist richtig. Mit der Emanzipationsfrage ist auch die Ambivalenzfrage durchaus gekoppelt, auch beim Individuum. Nehmen wir, das ist das, was ich vorhin über den Reformismus sagte. Wenn ich von den Bedürfnissen spreche, dann meine ich, man kann nicht einem Abhängigen, jetzt abstrakt, ob er eine Raumpflegerin ist, oder ein Arbeiter, oder ein Facharbeiter, oder ein Schüler ist, man kann einem Abhängigen nicht mit der großen Parole der Emanzipation kommen, ohne zugleich zu verstehen, dass er zugleich auch die Verbesserung seiner Lage hat. Wenn man früher in der früheren Diskussion innerhalb der deutschen Sozialdemokratie immer wieder die Rede war von Reform und Revolution, als zwei Gegenpole, entweder Reform oder Revolution, dann hat man genau das nicht berücksichtigt, was Sie gemeint haben, dass jeder Einzelne in sich gespalten ist, dass ich zwar die Revolution haben will, aber solange die Revolution kommt, mindestens Reformen, damit ich es besser haben kann. Und das ist schon richtig. Die Frage ist nur, das mit der Revolution ist Subjekt, ich will damit sagen, gut, sehr richtig einfach, davon ausgehen, dass es das reine Revolutionssubjekt, das nur die Revolution haben will, ist gar nicht gut. Es gibt natürlich die Berufsrevolutionäre, aber die haben wiederum ein anderes Bedürfnis. Die Berufsrevolutionäre haben nicht nur das Bedürfnis nach Profiten, sie haben nicht nur das Bedürfnis nach einem schönen, angenehmen Leben, sie haben nicht nur das Bedürfnis nach Liebe, aber sie haben ein Bedürfnis nach Macht. Und damit kompensieren sie andere Bedürfnisse. Und dann ist es ja auch gespalten. Aber das, was Sie sagen, führt mich doch zu einem, zu einer Art Schlusswort. Zu einer Art Schlusswort, weil das zunächst pessimistisch klingt. Gerade in dieser Auseinandersetzung mit Ernest Mandel, da hatte ich am Ende ein Schlusskapitel hinzugefügt mit dem Titel über die sprengende Kraft des Zweifels. Ich halte alle Formen von Emanzipationsbewegung für innerlich gefährdet, in der die einzelnen Subjekte nicht die Fähigkeit haben, das eigene Handeln, aber auch das eigene Denken innerlich in Frage zu stellen. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das heißt also, wenn ich sage, Subversion setzt Denken voraus, zu diesem Denken gehört auch die Fähigkeit, sich selber in Frage zu stellen. Was ist die Gefahr darin? Natürlich ist das gefährlich. Es ist gefährlich, weil man da von Zweifeln geplagt dazu kommen kann, zu resignieren. Und jetzt ist natürlich etwas gefragt, was vielleicht sehr scharf wiederum sehr schwierig zu erreichen ist. Die Fähigkeit zu zweifeln, ohne zu resignieren. Die Fähigkeit zu sehen, dass man durchaus Fehler machen kann, aber dass die Fehler eben eingesehen und korrigiert werden müssen, ohne dass die Feststellung, dass ich Fehler mache, nicht zu dem Schluss führt, dass alles, also alles eine Illusion ist. Es kommt aber eines hinzu, das ist dann das richtige Schlusswort. Ich habe 10 Uhr, also 15. Es kommt noch eines hinzu. Es gibt Situationen, in denen die Frage nach dem Erfolg zu stellen, eigentlich für jenseits der Möglichkeit einer gesellschaftlich sinnvollen Aktion ist. Das Erfolgsprinzip im Grunde, eine Partei muss Erfolg haben, eine Revolution muss Erfolg haben, natürlich muss eine Revolution Erfolg haben, aber das Erfolgsprinzip als solches, dass etwas nur dann sinnvoll ist, wenn diese Sache zum Erfolg führt, das ist wirklich eine der vielen Errungenschaften der Bourgeoisie. Max Weber meinte von Calvin her, das macht schon sein, dass das von Calvin her kommt, dann war Calvin einer der ersten großen bourgeoisen Denker. Wenn Calvin meinte, der Erfolg ist das Zeichen der Gnade Gottes, dann ist der Erfolg heute eben das Zeichen, dass ein Mensch glücklich ist, dass ein Mensch das Leben gestalten kann. Ein glückliches Prinzip. Wie kann man also handeln, ohne dass man sagt, mein Handeln muss Erfolg haben? Wie kann man anfangen zu denken mit dem Prinzip, ich komme zu einem endgültigen Resultat? Wiederum eine schwierige Sache. Aber es gibt Situationen, in denen man etwas machen muss. Nehmen wir zum Beispiel das, was euch völlig aus der Vergessenheit geraten ist, die berüchtigte 68er-Bewegung. Es war eine Jugendrevolte, eine Studentenrevolte. Günter Gass sagte von mir, ich liefe in kurzer Lederhose rum. Falsch, denn ich war ja nämlich schon 45. Also ich machte nicht nur mit, sondern tüchtig. Aber ich wusste ganz genau, dass das nicht zu dem Erfolg hätte führen können, den wir wollten, nämlich die Veränderung der Gesellschaft. Aber ich ging davon aus, dass wir es machen mussten, dass diese Kruste, die über Europa gelegt war, nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, Italien, dass sie gebrochen werden musste. Duschke, der hatte die Illusion, ich habe es am Ende meiner Vorlesung erwähnt, der Duschke, der zu mir sagt, kommt und sagt, Johannes, setzen wir uns zusammen, nicht wir Personen, sondern SDS, und Republikanische Club zu Berlin, und wir machen aus Berlin eine Räterepublik. Und da sagte ich zu Duschke, ja, machen wir, aber was machen wir dann mit den Besatzungsmächten, die in Berlin sitze. Ich wusste also, dass das ein notwendiger Durchbruch war zu neuen Formen gesellschaftlichen Lebens. Aber ich wusste ganz genau, dass es eine Illusion war, zu meinen, daraus entstünde die wirkliche, echte, endgültige Revolutionssituation. Dennoch war der Ansicht, da mitmachen zu müssen. Vielleicht ist das moralisch, obwohl ich das nicht gerne hätte, wie es als Moralist daher hingestellt zu werden. Aber das ist ein Müssen, das aus einer anders gearteten, nicht moralischen, sondern anders gearteten Überzeugung kommt, dass, wenn nicht etwas in Bewegung gesetzt wird, die Kruste immer dicker wird, und das gilt auch heute in der heutigen Situation, wenn nichts passiert, wird die Kruste immer dicker, ob im nationalen Rahmen oder im internationalen Rahmen, das Kapital wird machen, was es will, was es für richtig hält. Der Staat bisher in der heutigen Situation läuft dem Kapital nach. Ob das Kapital eines Tages entdeckt, dass er den guten Knecht wieder braucht, international gesehen, das wollen wir abwarten. Und versuchsweise dagegen anzunehmen.